Macht, Kraft, Sieg und Frieden ist im
Jesus.
Schwierige Zeiten, Zeiten von der Not, von der Katharsis, von der Krise, sind Zeiten, wo Christen ihre Bekenntnisse wieder entdecken. Kurze Bekenntnis. Bekenntnis, wo man zum nächsten Morgen rausgehen und sagen, Jesus lebt.
Amen.
So ist es. Geben wir mal ein J.
J.
Ja, so steht man eben nicht auf. Geben wir ein J.
J.
Ein E.
E.
Ein SUS.
SUS.
Wer ist Herr über den Menschenfischer?
Jesus.
Wer ist Herr über Hundschenzwil?
Jesus.
Wer ist Herr über die Schweiz?
Jesus.
Wer ist der Herr von der ganzen Welt?
Jesus.
Amen. Amen. Jesus lebt, Jesus rettet und Jesus siegt. Annette, bitte komm. Ich kann jetzt nicht noch etwas zu dir sagen. Es ist meine Frau, ich liebe sie, ich umarme sie auch im Coronavirus. Und, ja.
Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Diesen Freitag war für mich ein ganz besonderer Einsatz. Und zwar ist ein Mann mit mir auf die Straße gekommen, wo der Matthias schon mal erzählt hat. Anfang dieses Jahres hat er seinen Sohn verloren. Er ist gestorben mit 20.
Ja.
Und er hat das Zeugnis von seinem Sohn, wo er das erste Mal mit mir auf der Straße war, jedem erzählen müssen, wo wir angesprochen haben. Und ich habe dort noch nicht recht gewusst, wie das rauskommen soll. Und der Matthias hat mich nach dem Einsatz, wo ich das erste Mal mit ihm auf der Straße war, beruhigt und hat gesagt, Annette, er hat das einfach müssen. Einmal alle Leute sagen, das ist ja wie seinem Sohn schuldig gewesen. Und das hat mich beruhigt. Und jetzt das zweite Mal ist er plötzlich am Freitag da gewesen. Und er hat gerade am Anfang gesagt, ich gehe dann mit Annette. Und dann habe ich gewusst, okay, eine neue Chance. Und diesmal ist es ganz anders gewesen. Es hat gestimmt, was der Matthias gesagt hat. Es ist nur das erste Mal gewesen, er hat müssen das loswerden. Er hat müssen das erzählen. Also wenn ihr etwas auf der Seele habt, ihr dürft gerne mitkommen am Freitag. Und einmal jedem erzählen, was es ist. Es ist okay. Das nächste Mal hat er gesagt, Annette, ich gehe mit, ich bete für dich. Und dann, wenn ich das dritte Mal mitkomme, dann spreche ich auch Leute an. Aber dieses Mal wollte ich einfach nur dabei sein und für dich beten. Und so haben wir es gemacht. Und wir haben viele gute Erlebnisse gehabt. Eins erzähle ich euch. Wir sind durchs Niederdorfli gelaufen. Ein junger Mann kommt gerade aus dem Haus raus. Er hat so einen Koffer dabei, er hat Zettel in der Hand. Und wir sprechen ihn an. Er ist offen und zeigt mir, nach der ersten Frage, hat Ihnen auch schon mal jemand gesagt, dass Gott sie liebt? Zeigt er mir da sein Tattoo, das er hat, wo drauf steht, dass Gott ihn liebt. Er ist noch mehr tätowiert gewesen, habe ich nachher gesehen. Und er ist sehr aufmerksam gewesen, was wir sagen. Und er hat gelost. Und wir haben ihm gesagt, was Evangelium ist. Wir haben für ihn betet. Er gibt sein Leben Jesus. Und dann ist etwas Interessantes passiert. Er sagt, kennen Sie Street Church? Und die kenne ich, weil der Simeon hat ein Praktikum gemacht. Street Church ist von der reformierten Kirche im Kreis 4, also genau dort, wo man es braucht. Und sie machen eine gute Arbeit. Für Jugendliche, die keine Perspektive mehr haben, die dürfen einfach kommen. Und ich denke, er ist auch so jemand gewesen. Er hat leider den Simeon nicht mehr kennt, weil er ist erst seit kurzem dort. Aber der Peter hat gesagt, ja, dann kennst du, der Peter, genau, ist der in der grauen Jacke, dann kennst du ja den Benny. Und er sagte, ja, genau, er ist für mich zuständig. Und der Peter ist im siebten Himmel gewesen, dass wir genau zu dieser Zeit jetzt ihn angesprochen haben und dass er im Benny sagen kann, du, der Rui, so heißt er, hat sich am Freitag für Jesus entschieden. Hock noch mal nach, frag ihn noch mal, lass es ihm erzählen. Und ich muss sagen, auch für mich ist das ein riesen Erlebnis gewesen, weil wir haben uns überlegt, wo gehen wir durch. Und dann hat der Peter gesagt, wir gehen da. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gehen wir jetzt doch gerade durchs Niederdorfli. Und dass Gott das macht, uns zusammenführt und einen Moment schenkt für ihn, wo er kann sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Jetzt hat er nicht nur, sage ich jetzt mal, eine Stelle, wo er mithelfen kann, wieder eingegliedert wird in die Gesellschaft, sondern er hat jetzt auch Jesus.
Amen. Das sind die Sachen, die euch anstecken, hinter zu fragen. Auch dafür bitte zu tun. Für die Leute, die unterwegs sind auf der Straße, jeden Tag, wenn ich jeden Tag da denke, spielt auch keine Rolle, aber dass es dich nie unberührt lässt, einfach zu beten, dass auch die in deiner Nachbarschaft, wo du keinen Zugang zu hast, einfach mal irgendjemandem auf der Straße begegnet. Also, der Peter war so überrascht gewesen. Der Benjamin, der sie schon schafft, ist mit ihm in der gleichen Gemeinde. Und der Benjamin betet ja für seine Leute. Und jetzt gibt es eine Begegnung, wo er keinen Zugang hat. Und es gibt einen Zugang, und ein Mensch wird gerettet. Also, ihr seid nicht allein auf der Welt, sondern wir sind ein Riesennetz. Super. So. Herr Jesus Christus, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns heute herausforderst und dass du uns stärkst. Du hast uns gesendet, ausgesendet, dass wir schauen sollen, dass jeder Gläubige zum Vollmaß seiner Reife kommt, gestärkt wird. Du hast uns eingesetzt. Und so will ich auch heute meinen Dienst tun und will sagen, aus deinem Wort weitergeben und Befreiung, Hilfestellung. Und will auch für dich, wo du heute das erste Mal Jesus Christus hörst als Herr, dass du dir überlegen kannst, ob das der Ruf ist, heute, den du annehmen sollst. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich freue mich, dass wir die Gemeinde haben, an dem Ort, der Leuchtturm, die Burg, die Festung. Ich ehre dich, Jesus, und ich freue mich auf dich, Heiliger Geist. Amen. Ich habe euch eine Predigt vorbereitet, also es ist mir aufs Herz gelegt worden, über das Gewissen. Und ich habe hier überschrieben, der Tag, an dem das Gewissen erwachte. Der Tag, an dem das Gewissen erwachte. Ich will ganz kurz sagen, das Gewissen hat der Mensch nicht von Anfang an. Es hat einen Punkt gegeben und die Bibel beschreibt den. Und den wollen wir heute miteinander anschauen, das ist hochspannend. Das Gewissen, sage ich einfach mal, das gute Gewissen, das, was uns geschenkt ist, so wie es Gott gedacht hat nachher, ist eine gute Sache. Das wird für einige vielleicht schon schwer zum Hören sein, aber es ist tatsächlich so, es ist eine gute Sache. Aber es gibt etwas viel Besseres. Es gibt etwas viel Besseres. Was hat es mit dem Gewissen auf sich? Der griechische Begriff Synedesis, wo Gewissen umschreibt, eigentlich auch so von der Grundsprache her, heisst eigentlich, es ist ein zugetanes Wissen. Es ist etwas, das dir angehängt ist. Es ist nicht das Wissen, wo dem, wo es betrifft, entspricht, sondern es ist ihm angelegt worden. Wie eine Migros-Tasche. Eine Migros-Tasche gehört nicht zu dir, aber wenn du sie hast, ist sie dir angehängt. Oder? Es ist nur so, eine Migros-Tasche, wenn sie zu schwer wird, kannst du abstellen. Und ein Gewissen, das bleibt da. Synedesis heisst, wie angehängt ein Zuwissen, ein Bewusstsein, das dir angeklebt worden ist. Durch irgendetwas. Wir wollen jetzt mal schauen, wo die Bibel das Geheimnis verratet, wo das Gewissen erwacht ist. Ich nehme euch mit in 1. Mose 3, Verse 1 bis 10. Ich habe nicht alle Verse da vorne angegeben, aber wer die Bibel hat, ist jetzt eindeutig im Vorteil, der kann lesen. Und zwei Kernverse habe ich dann rausgenommen und die werden wir dann da vorne auch sehen. 1. Mose 3, 1 bis 10 zeigt die aufwühlende Geschichte und führt uns an den Tag, wo das Gewissen erwacht ist. Ab Vers 1, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, Eva, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie nicht einmal an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust wäre für die Augen und verlockend, weil der Baum klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß. Und da wäre besser gewesen, wäre nicht weitergegangen. Und gab auch ihrem Mann. der bei ihr war, auch davon, und er hat natürlich auch gegessen. Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Mal so weit. Vielleicht habt ihr jetzt gedacht, nein, nicht schon wieder Adam und Eva. Oh, die Geschichte, ich kann sie nicht mehr hören. Aber ich muss euch sagen, die Urgeschichte bis Abraham, das sind existenzielle Sachen, wo Grundlagen für die Schöpfung gelegt worden sind, wo nachher nur noch entfaltet werden. Und in den ersten Versen steht so viel, wenn man die hebräische Sprache mächtig ist, wo einem Türen öffnet. Ich muss euch vorstellen, Wort im Hebräischen, das ist nicht nur das Wort. Im Hebräischen sind jedes Wort ist eine Gestalt, ein Raum und hat eine vielfache Aussage. Und darum ist es auch wichtig, dass man ins Wort hineingeht. Das ist nicht nur so ein Spruch, das versteht der Hebräer. Ganz klar. Ins Wort hineingehen heisst, sich in dem Wort bewegen. Und gerade die ersten Kapitel von der Bibel zeigen uns so Gewaltiges und man entdeckt die Schöpfgeschichte immer wieder neu. Und ich kann euch sagen, in der Vorbereitung, ich habe 12 A4-Seiten erarbeitet. Keine Angst. Ich habe mich reduziert. Ich habe sogar gestern Abend da gesagt, lies es nochmal durch. Und ich sage, ach gut, Schmerz, weg. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, so der Tod, wo man stirbt. Man hat so gute Sachen gefunden. Wir könnten gerade mal eine Predigt machen, nur über die 10 Verse, nur mal blumig zeigen, was alles da steht. Also gut. Was für eine Tragödie. Menschen haben nicht Gott geglaubt, sondern einem Schlangenvieh. Das hat es dort noch nie gegeben. Das ist noch nie vorgekommen. Gott freut sich, das sage ich euch jetzt, Gott freut sich am allermeisten über uns, wenn wir seinem Wort glauben. Sein Wort ist wahr. Und ich bitte immer wieder, Herr, lass dein Wort in meinem Herz richtig tiefe Wurzeln schlagen. Dass dein Geist durch das Wort in mir gute Früchte bringt und deine Kraft mich zu deinem Ziel bewegt. Das sind so die Gebete, wenn ich ins Wort hineingehe. Und jetzt wissen wir, Gott hat den Adam gewarnt. Er hat gesagt, los, wenn ihr das macht, ihr werdet des Todes sterben. Auf Hebräisch heisst es, das ist schon wieder interessant, heisst es, ihr werdet sterben, sterben. Das ist für uns, das ist ein Schreibfehler. Darum hat man geschrieben, des Todes sterben. Aber dort steht tatsächlich, ihr werdet sterben, sterben. Das hat Gott am Adam und Eva ganz klar gesagt, ihr werdet sterben, sterben. Und das ist an dem Tag passiert. An dem Tag ist nämlich das erste Sterben erfüllt worden. Der Geist ist gestorben. Der Geist, wo Gott mit dem Mensch und dem Mensch mit Gott verbunden hat, der ist kaputt war. Der Mensch lebt nur noch existenziell. Aber das Leben, das erste Sterben, das, wo ihn, der Geist, der ihn mit Gott direkt verbunden hat, überall, immer gegenwärtig war, ist weg gewesen. Und darum ist auch die Erkenntnis von Adam, ich bin nackt. Es ist wie weg. Tragisch. Die Auswirkungen von dem möchte ich mit einem Beispiel zeigen. Das sind meine Enkel, der Josia und der Elias, im Stegenhaus. Sie kommen uns regelmäßig besuchen. Für Großeltern schon fast ein bisschen erschöpfend regelmäßig. Aber sie kommen, ich freue mich. Aber ihr müsst euch das vorstellen, unten geht die Tür auf, wir wohnen im zweiten Stock. Opa, 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 das gehörst du durch das ganze Stegenhaus. Ich sage, muss ja nicht jeder wissen. Die sind so, boah, Opa. Ich bin alles. Da kommen sie rein, Opa, wo bist du? Und da kannst du am Computer sein, du kannst eine Predigt schreiben, du kannst etwas machen. Spiekali setzt sich neben dich. Die sind da wie Kletten. Und dann heisst, machen wir etwas. Ja, klar machen wir etwas. Gehen wir auf Entdeckungstour. zum Beispiel ins Büro, mein Büro ist halbe Werkstatt, Bohrmaschine, alles ist dort, wird vorgenommen und ausgepackt, bis ich einmal wieder alles finde. Oder wir gehen über in meine Werkstatt, wo ich habe, jetzt noch mal Werkzeug. Das ist für sie, oh, ist das schön, oh, ist das interessant, alle Schubladen und so. Oder wir gehen in die Abstellkammer und dann machen wir das Licht aus. Wir verstecken uns voreinander. Alle drei. Und dann gehen sie mir ganz, ganz fein ganz mit der Hand. Im Dunkeln. Ist alles gut? Es ist ein Vorrecht, Opa zu sein. Wunderbar, es ist ein super Erlebnis. Der Adam hat das mit Gott ähnlich erlebt. Hat er Gott gesehen? Ich nehme an, das war Jesus, also die dritte Person, also als, wie er in den Garten kommt. Ist Adam schon von weitem auf ihn zugerannt und gesagt: Oh, super Herr, dass du da bist. Und er ist ihn umarmt. Und Gott hat ihm gesagt: Ich finde das auch super, dass du da bist. Was wollen wir heute machen? Und dann sagt Adam zu Gott: Oh, du, ich bin am Flussdelta, ich habe dort Tier gesehen mit ganz langem Hals. Dann habe ich noch keinen Namen gegeben. Kommst du mit, wenn wir denen einen Namen geben? Wenn wir sie anschauen, kann ich sie zeigen? Und Gott sagt zum Adam: Machen wir. Er sagt: Oh, das ist weit, das könnte sein, dass wir erst morgen so. Ach Gott, spielt keine Rolle, ich komme mit. Herzliche Beziehung. Wow. Ich bin entsetzt, wenn ich sehe, dass das kaputt gegangen ist. Die Zeit hat keine Rolle gespielt. Gott war da, war immer da. Nach dieser Sünde, nach dieser Übertretung, ist Adam nicht mehr auf Gott zugekehrt. Und jetzt empfindet er den Schmerz, der da ist. Es war nicht mehr das Gleiche. Ich bin sicher, der Adam und Eva haben Tränen vergossen. Sie waren erschüttert. Eine Kälte hat sie überzogen. Und das, was vorne Harmonie, Überschüttung mit Liebe war, ein Regenbogen, ein Liebeswasserfall, ist plötzlich abrupt abgestellt gewesen. Das ist alles an dem Tag passiert, wo das Gewissen erwacht ist. Der Tag, an dem wo das Gewissen erwacht ist, heisst es in 1. Mose 3, 7, die Augen wurden ihnen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Adam und Eva sind Augen geöffnet worden, aber nicht so, wie es die Schlange versprochen hätte, sondern die Augen von ihrem Gewissen sind aufgemacht worden. Sie sind gewahr worden, sie haben gesehen, etwas gesehen, was niemandem gefallen kann. Die Wahrheit war da, wo sie bis jetzt nicht gekannt haben. Alles kaputt, zerstört in einem Augenblick. Sie haben gesehen, in dem Moment, was sie für Glück verloren haben. Sie haben gesehen, das Elend, in das sie nur geworfen sind. Sie haben das nicht können vorstellen, wie das ist. Und jetzt ist es da und man bringt es nicht mehr weg. Das Gut- und Böse-Prinzip ist in dem Moment in ihr Leben gekommen. Die Frucht vom Baum hat sich in ihr Leben, in ihre Seele eingebrannt, die Verpflichtung zu wissen, was ist gut und was ist böse. Seit das dort mal passiert ist, dass das Gut- und Böse-Prinzip in unsere Seele eingebrannt worden ist, ist die Stimme mit dem Mensch unterwegs. Das ist eine Erbschaft, die wir haben, die uns auch nicht mehr loslässt, solange wir in dieser Welt sind. Die ganze Menschheit hat das. Und zwei Brandmale aus dieser Übertretung sind ganz deutlich auf der ganzen Welt an allen Menschen festzustellen. Das erste ist, der Moment hat sich innebrennt ins Gewissen, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott. Wir lesen da in Römer 1,20, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist eine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Der Moment, die Abschneidung von Gott, ist so intensiv gewesen, dass das sich so innebrennt hat. Es gibt einen Gott, dass es auf dieser Welt kein Erdteil gibt, wo nicht Religionen entstanden sind. Es ist immer der Gedanke, es muss dort oben etwas geben. Das ist nicht einfach da. Sondern das ist in uns drin, seit dem Punkt, dass man auf der Suche nach einem Gott ist. So oder so. Das Zweite, was sich in unsere Seele niederbrennt hat, ist das Wissen um Gut und Böse. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse, steht im Prediger. Und dort ist gerade die Stelle, wo es eigentlich um den Mensch geht, um sein Leben. Das Wissen um Gut und Böse ist ein absolut beschränktes Wissen gegenüber dem, was die Menschen früher erlebt haben. Vorne ist für sie nicht maßgeblich, ob es gut oder schlecht ist, sondern die Gegenwart Gottes, in der Harmonie leben, Herrlichkeit, Heiligkeit, ohne dass sie das Wort je verstanden hätten. Wie kannst du etwas verstehen, wenn es die ganze Zeit um dich herum ist? Du kannst es nur erleben. Es war Leben in Leben gewesen. Das Prinzip von Gut und Böse ist ein Abklatsch, ein Abriss, eine ganz, ganz billige Kopie, die uns nicht Gottes Herrlichkeit zeigen kann. Ist vorne eine Begegnung mit Gott gewesen, jedes Mal, wenn man Gott angeschaut hat, ist wieder ein neuer Eindruck gekommen. Kreativität, Glück, man kann anfangen zu singen. Jedes Mal, wenn man auf Gott geschaut hat, das ist wie wenn du erstmal siehst, das ist eine gute Freundin, die will ich. Boom, ein Gedanke, boom, zwei Gedanken, boom. Bei Gott war es ununterbrochen gewesen, wie ein Wasserfall von Harmonie, wo der Mensch erreicht hat und ist glücklich gewesen. Und jetzt kommt das Gewissen, weil es Brandmal in unserer Seele, wo wir alles nach Gut und Böse beurteilen. Jetzt schauen wir das nochmal an, wie das Gewissen in Gott, wo das einzuordnen ist. Das Gewissen ist nicht der erste und auch nicht der letzte Plan gewesen, wo Gott mit dem Menschen hat und dem Gewissen. Schauen wir nochmal in die Geschichte Gottes und dann sehen wir einen Plan A. Das Paradies. Im Paradies hat der Mensch kein Gewissen gebraucht. Er ist einfach im Paradies so angenommen gewesen, wie man das sich nur vorstellen kann. Im Paradies hat es keine Gotteserinnerung gebraucht, weil Gott ja gegenwärtig war. Er war ja da gewesen. Der Mensch war absolut herrlich gewesen. Die Herrlichkeit ist zum Ausdruck gekommen in immerwährender Liebe. Jeden Augenblick frisch. Und es hat keinen Moment, oder es ist nicht wert gewesen, darüber nachzudenken, ist das gut oder ist das böse. Also, im Paradies, so wie es Gott gesehen hat, hat es überhaupt kein Gewissen gebraucht. Das alles ist durch die Übertretung von der Sünde zerstört worden. Anstelle von Herrlichkeit ist Sünde getreten, Schmerz, Verlassenheit, Verlorenheit, Krankheit, Verdammnis. Jeder, der schon länger mit seinem Gewissen unterwegs ist, weiß, dass das Gewissen das ganz gut kann. Anstelle von Heiligkeit ist Scham immerwährend da gewesen und ein ewiger Widerspruch zwischen Gut und Böse. Das Gewissen war Gottes Plan B gewesen. Es war Plan B gewesen und ich bin heute dankbar, dass es nicht ein Baum war von Horror und irgendetwas, sondern ein Empfinden von Gut und Böse. Ich bin dankbar. Für die Menschheit, die sich von Gott abgewendet hat oder ohne Gott lebt, ist das absolut wichtig, so ein Gewissen, dass im Menschen etwas lebt, das uns anzeigt, ist es gut oder ist es böse. Beim gesunden Gewissen. Ich gehe immer vom gesunden Gewissen aus. Es ist wichtig, dass wir eine Mahnschwelle haben in uns. Könntet ihr euch vorstellen, wie die Welt würde aussehen, wenn der Mensch kein Gewissen hätte? Der Mensch wäre ausgeliefert im Fleisch bis innen raus. Es wäre Ausnutzung. Die Welt wäre schon zerstört. Selbst die Herrscher, die wir heute haben, die gewissenlos sind und über Nationen und über oder Männer, die über Frauen, die über, weiss nicht was, Herzchen und bestialisch können umgehen, die ihr Gewissen verdrängen, korrumpiert, auch die sind noch nicht so, wie es wäre, wenn es kein Gewissen gäbe. Ich habe zum Beispiel ein Bild gesehen, wo der Hitler mit seinen Kindern gespielt hat. Das passt nicht. Aber es muss auch in dem Mensch noch irgendetwas da haben, dass er gewusst hätte, wenn er es nicht so verdrängt hätte, dass es einen Gott gibt. Und dass ich mal Rechenschaft ablegen muss über Gut und Böse. Der Mensch hätte ohne Gewissen die Welt schon lange in Schutt und Asche gelegt. Es hätte der Baum ganz andere Früchte haben können. Das sage ich euch. Und dann, das ist eben das Geniale. Gott hat noch einen Plan C. Ja, das ist jetzt aber zufällig, gell? Und der wieder C gleich Christus. 100 Punkte, dann wärst du wahrscheinlich gewonnen. Dem Herrn nach dem Gottesdienst mitgeben. Es ist C. Ich kann auch nichts dafür, aber ich kann nicht das C auslassen. Das hat er ja gemerkt. Der Plan C, das ist aber auch schon, jetzt kommt es ganz verrückt, die Vorgrundlegung der Welt festgelegt gewesen. Das stellt euch das mal vor. Gott hat ein Paradies geschaffen, volle Freiheit. Dann hat er einen Notfallplan gehabt, wenn die Menschen so dumm sind. Aber dann hat er noch einen Plan gehabt, darüber rausgeht. Das ist göttliche Weisheit, das ist göttliche Kraft, das ist Erfüllung. Das ist alles in allem, hat er von Anfang an gewusst und hat es gemacht. Es steht vor Grundlegung der Welt, hat das er schon beschlossen gehabt. Ein Plan, dass er Jesus Christus in die Welt wird schicken. Dass wenn ein Mensch auf dieser Welt ist und Jesus Christus in sein Leben einlädt, dann kommt er was über, er kommt den neuen Geist über. Er wird wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Dass der Geist, der gestorben ist, wo die Trennung verursacht hat, wo wir jetzt heute den Mangel haben, wo tot ist, der ist rausgenommen und er hat uns einen neuen Geist geschenkt, indem wir Zugang haben zu Gott. Absoluter Zugang. Der Heilige Geist ist der, der in unser Leben kommt, wenn ein Mensch Jesus Christus einlädt. Wenn er sagt, hey, Jesus Christus, komm in mein Leben. Und dann passiert das, was in 2. Korinther 5, 17 steht, dass wer in Christus ist, wird zu was? Eine Kreatur, oder eben? Kreatos, Schöpfung. Er wird eine neue Schöpfung. Jetzt ist es interessant. Jetzt sind wir am Anfang in der Schöpfung gewesen. Dann ist die Schöpfung zerstört worden. Und jetzt werden wir Anteil durch Jesus Christus an einer neuen Schöpfung, die unter neuen Maßstäben funktioniert. Wir haben nicht mehr die Maßstäbe dieser Welt, obwohl wir noch in dieser Welt leben und auch noch das Gewissen haben. Aber wir haben eine neue Schöpfung in uns. Der Geist Gottes regiert uns. Und das macht uns frei. Das macht uns frei. Durch Jesus Christus kannst du heute frei werden. Frei werden von einem guten Gewissen, das dich zum Gutmensch macht und du vor Gott stehst und sagst, da bin ich, habe alles gut gemacht, was willst du, Herr? Und auch vom schlechten, vom bösen Gewissen. Wenn du ein Plagter bist, dann kannst du heute frei werden. Das sage ich jetzt aber zu denen, die Jesus Christus noch nicht persönlich kennen. Von den anderen möchte ich zurufen, ihr habt das schon. Ihr müsst euch nicht knechten lassen von eurem Gewissen. Ihr habt etwas Besseres. Ihr habt den Heiligen Geist. Das ist nämlich jetzt der Punkt, der wirklich wichtig ist. Christen haben auch ein Gewissen. Sie leben noch in dieser Welt. Sie haben noch den Leib. Sie haben noch das Fleisch, das zwischen Gut und Böse unterscheidet. Aber sie haben etwas viel Besseres. Wenn ich mich jemandem ausliefere, dann lieber dem Heiligen Geist als meinem Gewissen. Der Heilige Geist ist besser. Besser als unser Gewissen. Das gesunde Gewissen sagt uns immer unmissverständlich und meistens im Nachhinein, dass es falsch war. Aber es schläft nicht. Du kannst besoffen sein, du kannst müde sein, wenn ein Seich machst, das Gewissen, zack, das war falsch. Sagt es immer. Das ist ja das Verrückte. Es sagt es nicht einfach, wenn man es fragt. Mein Gewissen sagt das ungefragt. Das ist plötzlich da, mein Gewissen. Ich habe gar nicht gefragt. Tatsch! Das ist das Gewissen. Das Gewissen ist es. Gewissen will uns nicht frei lassen. Es kann so wie sie das Gewissen uns verdammt. Wenn das Gewissen uns verdammt, ist Gott noch viel grösser. Ich habe da jetzt einfach mal so ein paar Fakten rausgenommen. Während das Gewissen uns will verdammen und will unterdrücken, ist der Geist, der in den neuen Menschen lebt, der Geist, der lebendig macht, der ist der, wo es kein Verdammnis gibt. Es gibt kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn Gesetz vom Geist, das ist ganz wichtig, der neue Geist für uns, die Gesetzmäßigkeit vom Geist, die uns lebendig gemacht hat in Jesus Christus, hat uns frei gemacht vom Gesetz, von der Sünde und vom Tod. Also, wenn das Gewissen mich beschwert und abziehen will und mir schlaflose Nächte schenkt, das ist für einen wiedergeborenen Mensch gar nicht relevant. Es ist nicht relevant. Wenn man Sünde macht, geht man zum Herrn. Und wenn man in Verdammnis kommt oder wenn einem etwas bewusst ist, dann gehe ich direkt zum Heiligen Geist. Das Nächste. Das Gewissen ist ein Prinzip wie ein Thermometer. Das Gewissen ist nicht mehr als ein Thermometer. Das Thermometer zeigt an, es ist heiß und es ist kalt. Es ist heiß und es ist kalt. Es sagt mir immer, das hast du gut gemacht, das ist schlecht gewesen. Ihr alle kennt das Topfklopfen, oder? Die Lehrerin unter uns ganz sicher das Topfklopfen, wo die Augen verbunden hat, und dann klopft man drauf. Und das Gewissen ist so, wenn das Gewissen sind jetzt Kind und einer muss da den Topf suchen, mit verbundenen Augen, und wenn er in die Nähe kommt von dem Topf, was rufen sie? Warm, 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 warm. Und so ist das Gewissen. Falsch, 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 falsch. Nein, richtig, richtig, richtig. Und wenn er dann neben dem Topf durchläuft, alle kalt, 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 kalt. Und so ist das Gewissen neues. Falsch, falsch, falsch. Richtig, richtig, richtig. Und mehr kann das Gewissen nicht. Das Gewissen zeigt dir keinen Weg zur Vergebung. Das Gewissen ist Maßstab. Gottes Geist ist anders. Der Heilige Geist führt uns in Gemeinschaft. Während uns das Gewissen schwer aufliegt, heisst es vom Geist, dass er uns in die Freiheit führt. In Römer 8,16 heisst, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Das Gewissen hat mir noch nie gesagt, oh, komm, schön mit dir. Nein. Gottes Geist in uns ist viel besser. Er sagt uns, dass wir seine Kinder sind und er führt uns. Oder Epheser 2,18 heißt: durch ihn haben wir den Zugang zum Vater. Der Heilige Geist, der führt mich zu Jesus, der führt mich zum Vater. Mein Gewissen führt mich an meine Schuldflecken. Und darum heißt es auch richtig, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht uns zu ihm wenden im Gebet. Der Geist Gottes hat einen anderen Weg. Während das Gewissen verklagt, nimmt uns der Heilige Geist an und hilft uns. Der Heilige Geist ist vor uns, mit uns, in uns. Aber das Gewissen ist so wie ein kleiner blöder Kläffer, der einem hinterherläuft und bellt. Er kläfft immer. Er hat immer etwas zu sagen. Und der Geist Gottes ist anders. Dort heißt es in Römer 8, 26, desgleichen hilft der Geist unserer Schwachheit auf. Es ist viel lieber, ich gehe lieber zu jemandem, der mir aufhilft, als einem, der mich die ganze Zeit ankläfft. Ich weiß es ja selber schon. Desgleichen hilft uns der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Also nur mal die Erschöpfung, die wir haben von Gott haben, und er sagt, oh Mann, heute, der Schwäche kann ich gar nicht brauchen. Nein. Er sagt, komm mit deiner Schwäche, ich helfe dir auf. Und wenn du nicht magst beten, bleib einfach. Der Geist Gottes betet für dich, er vertritt dich im Gebet mit unaussprechlichem Seufzen. Das, was in deinem Herz dich beklemmt, sagst du, Herr, ich weiß nicht, was ich soll beten. Vielleicht betest du dann in Zunge oder im Geist und wieder mit Lieder oder weiß ich was. Aber dann lass es der Geist Gottes tun. Er hilft sogar. Also das Gewissen hat mir noch nie geholfen. Ich wüsste nicht, wann. Der Geist Gottes ist da genial. Vielleicht habe ich jetzt auch zu kurze Sicht, aber für mich ist, ich lebe schon zu lange mit dem Heiligen Geist. Das ist eben ein riesen Unterschied. Dann haben wir nochmal einen Punkt. Der Heilige Geist bringt uns weiter und lehrt uns. Das Gewissen ist rückgerichtet. Ich mache etwas und dann verdammt es mich und zeigt mir, was ich gemacht habe. Das Gewissen hat mich noch nie zur Nacht geweckt und mir etwas Positives gelehrt. Aber der Geist Gottes ist lebendig, er ist eine Person und er unterrichtet mich, er lehrt mich, er bringt mich vorwärts. Es heißt dann da in Johannes 16,13, dort heißt, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wir können den Heiligen Geist fragen. Das Gewisse frage ich prinzipiell nicht mehr. Schlechte Antwort bekommen. Aber der Geist Gottes, bin ich immer wieder überrascht. Es ist so, ich frage ihn etwas im Gebet komme keine Antwort über, gehe schlafen, nächsten Tag wache ich manchmal auf mit einer Antwort. So ist der Heilige Geist. So funktioniert es. Ich sage mir, Herr, ich kann auch lernen, schnell zu hören. Aber der Heilige Geist will das ja schon, dass ich immer erst schlafe, bevor ich... Vielleicht mache ich den sonst, sage ich, keine Ahnung. Aber es ist oft so, oder er weckt mich zur Nacht. Und dann heisst in 1. Korinther 2, 13 auch ganz schön, wunderbar, der Geist lehrt und deutet geistliche Dinge für geistliche Menschen. Also die Leute, die den Geist Gottes haben, ist die Beziehung da und Gottes Geist lehrt geistliche Sachen zusammenhängen. Und das ist wirklich auch so, wenn ich brauche das jetzt in dieser Zeit, wo so viel Not umgeschwätzt wird, hinzusitzen und frage, Herr, was hast du für eine Sicht? Zeig es mir. Ich will das auch mit übernehmen. Ich will das können verstehen. Der Geist lehrt. Also das Gewissen kann mir nur eine Gottesahnung geben. Das Gewissen kann mir nicht zeigen, wie Gott ist. Wenn ich aufs Gewissen höre, entsteht für mich persönlich das Problem, dass Gott für mich immer dunkler wird. Fordernd. Der Gewissensgott ist einer, der dich drückt, knutscht, so richtig abdrückt. Es wird schwer. Ich habe keine Offenbarung von Gott durch mein Gewissen, das mich weiterbringt. Aber durch Jesus Christus, durch seinen Geist, merke ich, dass ein Zeugnis in mein Leben kommt, wo er mich führt und er offenbart mir Geheimnis. Es steht im Kolosserbrief, glaube ich, im 1. Kapitel, in Christus sind alle Schätze von der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und sie werden uns offenbart, wenn wir mit dem Geist Gottes uns die Zeit nehmen, zu ihm gehen und er offenbart. Das Gewissen macht das nicht. Das Gewissen sagt, du bist gut und er sagt, du bist schlecht. Das geht bis hin ins Schlafzimmer. Mein Mann ist gut im Bett, mein Mann ist schlecht im Bett. Das ist so tief in das Empfinden, gut oder schlecht. Das geht in alles hinein, was uns beschäftigt. Vati, bin ich gut? Vati, wer ist besser? Ich oder? Das Gut, das Böse. Wer hast du lieber? Das ist so etwas, was es bei Gott nicht gibt. Gott ist immer voll für dich da. Er nimmt dich, wie du bist. Zum Schluss. Ja, ich kann auch ein Gewissen. Stellt euch vor. Und das Gewissen hat mich jahrelang malträtiert, plagt. Ich war schon lange Christ und habe immer noch gewissensorientiert gelebt. Auch das Gewissen hat mich zur Nacht geweckt, hat mich nicht schlafen, hat mich früh aus dem Bett gerissen, weil ich so viel Schuld in meinem Leben hatte. Auch nach der Zeit, in der ich Jesus Christus kennengelernt habe und mit ihm gelebt habe, ich habe kein Heilsgewissen gefunden. Weil das Gewissen sich immer noch so aufgebauscht hat und es hat mich niemand unterrichtet, dass ich das Gewissen gar nicht so brauche. Ja, ich habe ein Gewissen. Aber das Gewissen ist bei mir nicht mehr erste Priorität. Das Gewissen ist zweite, dritte, vielleicht vierte, fünfte Priorität. Es funktioniert noch, ich weiß es. Wenn ich etwas falsch mache, dann kommt der Hype wieder. Aber es ist mir viel lieber, und es ist im Fall wirklich so, dass wenn ich am Morgen oder am Abend mit dem Geist Gottes zusammen bin im Gebet, dass er mich auf Sachen aufmerksam macht. Es ist etwas viel Besseres. Und das Gewissen hat bei mir, das hat ja, ich habe es noch, ich weiß, es ist noch da. Aber es ist nicht mehr so, dass es sich bei mir meldet, gross, sondern für mich ist eine ganz andere Ausrichtung da. Mir ist die Ausrichtung da, dass Gottes Geist mich lehrt. Weil er hat mich ja frei gemacht, er hat meine Füße auf den Weiter umgestellt. Ich muss das gar nicht. Ich habe ja jetzt das Bessere, verstehst du? Ich habe das Bessere. Und das will ich dir einfach auch sagen, als wenn du dein Christenleben mehr fristest, als geniessest, dann kommt das vielleicht auch das her, dass das Gewissen noch sehr viele Möglichkeiten hat, dich schlecht zu machen. Dass es dich anklagt. Im Hebräerbrief heißt es noch, und das ist ganz interessant, Hebräer 10, 22, lasst uns hinzutreten zu Jesus, zum Thron. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Von Gott kann man sowieso nicht verstecken und sagen, ja, da bin ich. Kennst du mich, Lausbub bin ich. Du nimmst mich. Ich bestehe eine Wahrheit von dir, ich verstecke nichts von dir. Und es steht besprengt an unserem Herzen, das heisst, erlöst. Er hat sein Blut vergossen, er hat uns heilig gemacht. Und dann hat er sich tatsächlich erlaubt, im Hebräerbrief etwas zu schreiben, wo eigentlich da gar keinen Platz hat. Weil es ist ja eigentlich eine Darstellung von dem jüdischen Lehrgebäude, eine Verbindung. Und dann steht dort, los vom bösen Gewissen. Wer gewusst, da gibt es noch ein paar Schelmen, die immer noch sich lenken, leiten vom Gewissen. Aber das Gewissen gehört ein Stück weit zum alten Mensch, zum Mensch, der von Gott getrennt ist. Weil das Gewissen bringt Schwierigkeiten, Schwerheit, Verdammnis. Oder du gehörst zu den Personen, die sich über das Gewissen von Gott definiert und sagt, ich habe jetzt 1 Million gespendet, ich bin ein guter Mensch. Dann sagt das Gewissen zu dir, du bist ein guter. Boah, verdienst 400 Millionen im Jahr und spendest 10'000 Stutz. Super. Aber das tut gut. Das tun die Leute, ihr Gewissen erleicht an der Weihnachten, an der Heilsmehr, Gotteskasten wird das da reingeworfen. Huh. Aber das ist nicht Buss da. Das ist im Gewissen gefolgt. Viele Leute tun aus Emotionen, aus dem Gewissen heraus Geld geben, anstatt den Geist Gottes zu fragen, was ist dran? Welcher Bruder von mir leidet mehr? Oder wo kann ich unsere Gemeinde besser unterstützen? Das ist geistgewirkt. Andere kommt von außen an uns an und das Gewissen. Ein deutscher Philosoph hat gesagt, tue Gutes und rede darüber, oder? Manchmal ist das Gewissen, wenn man sagt, man hat 10'000 Stutz gegeben und der andere weiss, dass er 400 Millionen hat, dann erzählt man so lange, bis jemand sagt, ach, du bist aber grosszügig. Du, oh! Grosszügig. Wenn man nämlich das Verhältnis sieht, wie wir Gott dienen wollen, ist das ein absoluter Quatsch. Aber wenn sogar ein Reicher, oder es ist jetzt halt ein Reicher, ich finde Reiche gut, brauchen wir auch der Gemeinde, aber wenn er sich selber so über so kleine Gaben muss definieren, dann weiss ich schon, es stimmt etwas nicht. Es stimmt etwas nicht. Also als Christen, jeder, der da drin ist, wiedergeboren ist, habt ihr so eine super Sache im Heiligen Geist. Ihr habt wieder Zugang zu etwas Größerem als dem Paradies, das Adam und Eva gehabt. Ihr habt jetzt zwar noch ein bisschen Wartezimmer auf dieser Welt, aber ihr werdet durchstoßen zu Gottes Gegenwart, wo viel mehr ist als Paradies. Weil wir haben dann Wohnungen bei Gott oben. Gott kommt uns dann nicht mehr auf der Erde unter Besuch. Die Erde gibt es nicht mehr, aber wir sind dann in Gottes Gegenwart. Weil Gottes Geist, der lebendige Geist, wohnt in uns und hat uns einen neuen Geist gegeben. Und der, wenn wir sterben, werden wir mit ihm auferstehen und werden Zugang haben in der Herrlichkeit. Und wenn wir das jetzt schon trainieren, mehr auf den Geist Gottes zu hören als irgendeine andere Stimme, auch nicht aufs Gewissen, dann werden wir auf dieser Welt Spuren hinterlassen. Gott segne euch, dass ihr das entdeckt und dass ihr auch frei werdet. Ihr heute sagen, ich bin gefangen von meinem Gewissen. Sagen, nein, ich habe etwas Besseres gehört, eine bessere Botschaft, ich habe eine Quelle, ich gehe zu dem. Amen? Ja. Du darfst gerne nach einer Führung kommen, dann erledigen wir das Gewissen. Oder stellen es an den richtigen Ort. Ist oft so. Man kommt in die Wohnung rein, bei uns ist es so, die Tür geht auf, ich komme rein, es ist dunkel, und gehst über die Schuhe. Die gehören dort nicht hin. Es sind Leute da, die das kennen, aus meiner Familie. Das macht mich verrückt. Dann schütte ich die auf alle Seiten, die gehören dort nicht hin. Wenn sie dort stehen, wo sie sollen stehen, kein Problem. Wenn das Gewissen an dem Ort ist, wo es muss sein, kein Problem. Aber wenn es mir im Weg steht, wie ein Distelhaufen, wo niemand reinjumpen, ist das ein Scheissdreck. Das habe ich nicht gern. Ganz am Schluss möchte ich noch sagen, das Gewissen, wenn du auf dem Weg zu Gott bist, wenn du geweckt bist, wenn du das zum ersten Mal gehört hast, dann ist das Gewissen ist etwas, wo eben wie die Taschen ist, wie ein Rucksack. Und das Gewissen hat so eine Tendenz wie ein nasser Schwamm. Es sucht alles, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, auf. Es ist eine Sündenlast. Und wenn du noch nie deine Sündenlast hast bei Jesus können ablegen, dann wird die schwer. Und ich weiss, du bist ein Kämpfer oder Kämpferin. Du sagst, ich schaff das. Ich gehe mit dem schweren Rucksack. Ja, wir haben viele so Kämpfer in der Schweiz. Er hat gesagt, dir eins, das schaffst du bis 50, 65, 70. 72, 73, jetzt wird es enger. Und dann, wenn die Lebensabend wieder länger werden und du Melatonin musst nehmen, dass du gut schlafen kannst, dann kommen die Gedanken aus dem Rucksack aktiviert. Die Last magst du nicht mehr tragen. Du hockst dann in deinem Stuhl und sie breiten sich wie Bilder vor dir aus. Und ich sage dir, du weißt noch, wo du als 10-Jähriger etwas geklaut hast im Laden. Du weißt noch, wo du deinem Vater den Tod gewünscht hast. Als Teenager. Ja, ich bin, wenn ich Ich bin so froh, sagt der Herr, vorher schauen und fliegen, nicht hinterher schauen. Vorher schauen und fliegen. Man weiß es und das Gewissen ist ein Wissen, eine Erinnerung. Wenn das dich plagt, wenn das dich heute plagt, dann nimm den Rucksack mit und bring ihn zu Jesus. Wenn du jetzt das wirklich, den Rucksack heute loswerden willst, dann bitte ich dich jetzt einfach, mir leislich mit dem Herz nachzubeten. Ich will dich leiten, ihm Jesus in dein Leben einzuladen, dass der Rucksack leer wird. Dass er gar nicht mehr relevant ist für dein Leben und dass der Geist Gottes in dich hineinzieht und dass er dich führt. Du kannst mir einfach im Herzen arbeiten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz auf Golgatha für mich gestorben bist. Ich habe heute erkannt, dass die Schöpfung, die du eigentlich für uns geplant hast, anders rausgekommen ist, als es hätte sollen. Ich habe verstanden, dass das Gewissen, das an mir ist, mich eigentlich auf dich ausrichtet. Jetzt habe ich heute gehört, dass es etwas viel Besseres gibt. Der Heilige Geist, ich weiß nicht, was ich mit dem soll gross anfange, aber es ist sehr entscheidend und ich habe erkannt, durch dein Wort, dass es so ist. Und so bitte ich dich, Jesus Christus, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich will in Zukunft auf deinen Geist hören. Ich will wiedergeboren werden durch deinen Geist. Ich will auch das Leben, von dem wir geredet haben, das Leben, das neue Leben. Ich will verbunden sein mit dir. Und ich will, wenn ich sterbe, wissen, dass ich einmal vor dir stande und zu dir gehöre, deine Familie. Herr Jesus Christus, du sagst, wer mich bekennt von den Menschen, den will ich bekennen von meinem himmlischen Vater. Das will ich tun. Ich will mich dazu bekennen. Ich will mir den Leuten sagen, dass ich an dich glaube. Und so danke ich dir, dass du mich wiedergeboren hast, dass du mich zum Kind Gottes gemacht hast.
Danke, Jesus.
Und dass ich jetzt zu dir gehöre. Ich bin nicht nur Christ, sondern ich folge dir an, wo du hin du mich sendest. Das verspreche ich dir mit meinem Leben. Im Namen von deinem Sohn Jesus Christus sage ich Amen. Amen. Ich bitte dich, wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dass du dich offenbarst und nach dem Gottesdienst auch zu mir führen kannst, dass ich dir noch etwas mitgeben kann auf den Weg, die Bibel hilft, zum Einsteigen ins Christentum und dass wir dich noch ganz besonders segnen. Allen anderen sage ich, die Predigt ist fertig. Ihr wisst schon, was kommt. Die Botschaft geht weiter, das sind ihr. Nehmt es mit, ladet es ab, verschenkt es, verschickt es, ladet ein. Ich möchte so gerne mal bei euch einen evangelistischen Gottesdienst machen. Einen richtig evangelistischen. Ihr wisst gar nicht, was das heisst, ich weiss das. Aber ich, da müssen da. Amen. Ihr wisst es. Gott mit euch.